Hallo und herzlich willkommen hier zum VR-Podcast Extended Reality. Wir sind tatsächlich schon in der 21. Folge eures hoffentlich Lieblingspodcasts, den ihr jetzt entweder auf YouTube seht, auf dem VR-Komplize-Kanal oder ja möglicherweise auf Spotify hört oder auf irgendeiner der gängigen Podcast-Plattformen. Ja, wir sind heute in einer Viererrunde unterwegs. Leider ist der Elmar nicht dabei, beziehungsweise der Nanny, wie wir ihn nennen. Aber wir werden das trotzdem hier gut bestreiten, das Thema. Wir haben nämlich ein sehr schönes Thema uns ausgesucht. Und zwar geht's heute hier um VR-Games. Ja, sonst würden wir ja nicht VR-Podcast Extended Reality heißen, wenn wir nicht auch mal über VR-Games sprechen würden. Und aber bevor wir da in das Thema einsteigen, gehen wir einfach mal der Reihe nach durch, wer heute alles dabei ist. Ich fange unten an beim Jan. Hallo Jan.
Hallihallo, grüße euch da draußen.
Und dann begrüße ich den Hanni. Der Hanni ist gemutet. Der ist immer noch gemutet.
Hallo.
Ja, das ist ein kleiner Running Gag. Wir haben gerade so ein paar Tonprobleme im Vorhinein gehabt. Ja, und heute ist wieder der David dabei. Der war schon mal in der vorletzten Podcast-Folge dabei, wo ich nicht dabei war. Und jetzt sind wir heute auch mal zusammen in einer Podcast-Folge. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Genau. Wir haben uns so vorbereitet, dass wir uns alle ein Spielchen ausgesucht haben, was wir hier in dieser Folge vorstellen wollen. Wir haben dabei völlig freie Hand gehabt und haben, glaube ich, völlig unterschiedliche Spiele ausprobiert und völlig unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Deswegen bin ich total gespannt, was die anderen so zu erzählen haben. Und ich hoffe natürlich auch, dass von den Spielen, die wir hier heute vorstellen, vielleicht manche von für euch noch gar nicht bekannt sind und ihr vielleicht auch Inspirationen bekommt, was ihr davon vielleicht selber gerne mal spielen möchtet. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns Feedback gibt oder vielleicht habt ihr auch noch brandheiße Tipps, die uns interessieren oder auch die anderen Zuschauer und Zuhörer vielleicht auch noch hören wollen. So, dann gehen wir einfach mal der Reihe nach durch. Wir fangen beim Jan an, haben wir gerade besprochen. Jan, was hast du denn Schönes für uns vorbereitet?
Ja, danke, dass ich anfangen darf. Ich habe mir.
Warte mal, eine kurze Frage. Jan, du hast, muss ich dich einmal unterbrechen, nur so eine stylische Brille auf. Du musst dazu etwas sagen. Du bist nämlich eigentlich kein Brillenträger.
Ja, das ist richtig. Schön, dass es dir aufgefallen ist. Ich bin jetzt ganz smart unterwegs. So nach unserer Folge über smarte Brillen habe ich gedacht, ich muss jetzt mal zugreifen. Ich war ja schon länger so ein bisschen hier und da und habe geguckt. Jetzt ist es passiert und Achtung, Aufnahme. So, jetzt seid ihr dabei. Genau, ich habe mir die Meta Ray-Ban geholt, nicht das Standardmodell, was alle tragen, nicht das Wayfarer, sondern die Headliner. Ist die Gen 1, habe ich günstig gekriegt beim Optiker, war ein total super Angebot und die habe ich jetzt irgendwie seit knapp vier Wochen. Ich bin begeistert, muss ich sagen, auch wenn es vielleicht eine Gen 2 schon gibt, aber ich kenne die Unterschiede und für mich sind die jetzt nicht so eklatant, dass ich sagen muss, dass ich es schade finde, nicht zu der zweiten Generation zugegriffen zu haben. Ich bin immer noch ein bisschen im Ausprobiermodus, was alles so in tollen KI-Funktionen, Sprachbefehlen und so weiter funktioniert. Ich höre die super gerne zum Musik hören, telefonieren auf dem Fahrrad und wenn ich im Auto sitze. Ja, ich ist so eine Freizeitbrille und mittlerweile ein sehr stetiger Begleiter geworden. Also, ja.
Ah, cool.
Genau.
Kann man mit so einer Brille eigentlich auch was spielen? Also kann man mit der KI im Dialog vielleicht sich irgendein Rätsel erzählen lassen und dann irgendwie ein Rätsel auflösen oder zum Beispiel irgendwie sowas?
Gute Idee, muss ich mal ausprobieren. Habe ich noch nicht ausprobiert, was ich tatsächlich letztens gemacht habe. Ich habe mich auf einer Autofahrt, wo ich ein bisschen Zeit hatte, eine halbe, dreiviertel Stunde, habe ich mich tatsächlich einfach mit Google Gemini unterhalten und habe ein paar Ideen und Gedanken durchgespielt, was man so als nächstes vielleicht hier bei unserem Podcast machen könnte. Das hat gut funktioniert.
Dafür ist die KI hilfreich.
Ja.
Ja. Ja, vielen Dank. Jan, jetzt hau rein. Welches VR-Game hast du dir angeguckt?
Ja, es ist die Zeit auch schon vorangeschritten. Jetzt muss ich mich beeilen. Ja, sicher. Ne? Also, okay, alles klar. Ich starte das Spiel, was ich mir ausgesucht habe. Heißt The Amusement. Hat vielleicht schon der eine oder andere mal gehört. Es ist ein Spiel, was am 16. April diesen Jahres rausgekommen ist. Also ein relativ aktuelles Spiel, kann man noch behaupten, mit noch knapp 2 Monaten. Das Spiel ist von Curvature Games. Ein Spielestudio, was man vom Namen her vielleicht gar nicht vermuten kann, was aus Deutschland kommt. Es kommt aus Hamburg, gegründet 2020. Also auch ein relativ junges Unternehmen, was mit einfachen Spielen mal begonnen hat im VR-Bereich, speziell auf VR spezialisiert. Und ja, die haben jetzt ein größeres Spiel rausgebracht und man muss sagen, das ist denen schon ziemlich gut gelungen. Also mich hatte der Trailer stark angesprochen, den ich gesehen habe und so, was ich drumherum von dem Spiel gehört habe und dachte, okay, dann probiere ich das jetzt einfach mal aus. So, Curvature Games aus Hamburg, wie gesagt, ist supported durch die Game City Hamburg. Das ist eine Gesellschaft zur Unterstützung und Vernetzung der Gaming-Industrie in Hamburg. Wusste ich auch noch nicht, dass sie da anscheinend so ein größeres, spezielleres Netzwerk in der Gaming-Branche haben. Auch ganz interessant mal zu erfahren. Aber kommen wir jetzt zum Spiel. Was ist das für ein Spiel? Im Genre ist es ein, kann man es ein narratives Puzzle-Adventure nennen. Aus meiner Sicht doch schon mit dem Schwerpunkt auf dem Storytelling. Und bei dem Storytelling geht es aber eben halt nicht nur einfach, wie die Geschichte an sich ist, sondern im Prinzip, wie die Art der Erzählung ist. Das ist sehr kunstvoll gemacht, wie ich finde, und da werde ich auch gleich ein bisschen noch was zeigen. Sprache ist Englisch, also englische Sprachausgabe. Untertitel gibt es aber auch in Deutsch, Französisch, Spanisch und Japanisch. So, und worum geht es in dem Spiel? Wir spielen eine Protagonistin und die heißt Samantha Burkhardt. Sie hat Eltern, die einen Vergnügungspark haben und den mal aufgebaut haben mit einem Investor. Jetzt ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Das könnt ihr dann gerne selber erleben, wenn ihr das Spiel mal ausprobieren wollt. Und der Park ist mittlerweile verlassen und heruntergekommen. Und die Mutter bittet Samantha, doch mal nach diesem Park zu sehen. Also fährt sie dann rüber. Der ist auf einer Insel gelegen in der Nähe von, also an der deutschen Küste, und guckt sich diesen Park an und erkundet diesen Park. Genau, wie gesagt, alles ist heruntergekommen und die ganzen Einrichtungen, Attraktionen müssen dann erkundet werden.
Das hört sich irgendwie gruselig an, ein bisschen.
Es ist gar nicht so gruselig, weil man ist da sehr alleine unterwegs und so viel sei verraten, es ist jetzt kein großes Geheimnis, also da lauern jetzt nicht hinter den Büschen irgendwelche Zombies oder sonstiges auf ein, sondern man ist tatsächlich so ähnlich wie in Red Matter alleine unterwegs. Okay. So. Ne, und erkundet einfach. Genau. Mhm. Es ist nicht ganz so dystopisch wie eine, es ist einfach nur ein verlassener Ort. So. Angelehnt ist das an die Luna Parks der 1920er Jahre, weil in dem Zeitraum spielt es dann nämlich auch. Müsst ihr mal googeln. Ich will es jetzt nicht erklären, sonst wird der Podcast ein bisschen zu lang. Kannte ich auch noch nicht den Begriff. Luna Park. So, was macht das Spiel Besonderes aus? Es arbeitet mit dem Redirected Walking. Das bedeutet, man richtet sich eine Spielfläche ein, 2x2 Meter, und man spielt genau auf dieser Spielfläche. Das heißt, wenn man macht ein Free Motion, ja, also eine freie Bewegung hat man. Man bewegt sich im Prinzip immer in einem Spielbereich und dann eben halt komplett frei. Also ohne Teleportation, ohne dass man den Joystick nach vorne drückt oder sonstiges, sondern man läuft durch das Spiel.
Das ist cool.
Das ist wirklich richtig cool gemacht. Es gibt halt Szenen und wo man merkt es halt erstmal gar nicht so sehr. Man muss natürlich diese 2x2 Meter Platz haben. Das Spiel ist auch so kulant, dass man sich diese Spielfläche auch so ein bisschen reindrehen kann. Also man kann die Spielfläche frei drehen und so weiter und frei bewegen, sodass es auch tatsächlich in das gezeichnete Spielfeld eben halt passt, was man zur Verfügung hat. Also bei mir hat das gut funktioniert. Und es ist dadurch eben halt keine Neuausrichtung möglich. Also man ist gar nicht mit diesem, ich muss mich jetzt neu ausrichten, ich muss mich dahin teleportieren beschäftigt, sondern man bewegt sich einfach frei in VR. So. Und deswegen ist da eine hohe Immersion aus meiner Sicht. Genau. Und die Puzzle-Elemente, muss man sagen, die da drin sind, sind jetzt nicht die schwersten. Muss man einfach so sagen. Weil das Spiel möchte einfach eine gute Story erzählen. Und das macht es auch. So in Zwischensequenzen, in Szenen, die halt während man eben halt erkundet, eingespielt werden. Da gibt es so im Schattentheaterstil so Szenen, die dann irgendwo an der Wand dann projiziert werden. Das ist sehr kunstvoll und liebevoll gemacht und toll anzusehen. Genau. Und so spielt man sich eben halt dann durch dieses Spiel. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich glaube, ich bin ungefähr bei der Hälfte. Es ist jetzt auch kein Riesenspiel, muss man zugeben. Ich habe was gelesen von ungefähr 3 bis 6 Stunden. Wenn man ein bisschen länger und also wenn man die Welt mal erleben und erfahren möchte und sich auch mal hier und da mal umschaut, denke ich, ist man eher bei diesen, weiß nicht, 4, 5, 6 Stunden. Und wenn man da durchhuscht, so ist man wahrscheinlich eher bei diesen 3 Stunden. Genau. Grafisch muss man sagen, ist es auch ganz hübsch gemacht. Und jetzt möchte ich nämlich ganz gerne dazu mal übergehen, euch ein bisschen was zu zeigen. Wir fangen einfach mal mit dem Trailer an. So, ich drücke auf Teilen und da kommt das Fenster jetzt so langsam ins Bild. Ich mache groß. Muss natürlich auf noch Play drücken. So, ihr könnt alles was sehen, das funktioniert. Ja. Da sieht man, wie die Spielfläche eingerichtet wird. So, genau. Und da sieht man mal so Puzzle-Elemente. Man hat hier und da Hilfsmittel. Man hat also freie Hände, die man bewegt. Genau. Man spielt allerdings nicht mit dem Handtracking, sondern mit den Joy-Con, mit den Joysticks meine ich, und hat dann im Prinzip auch mal so eine Kanone, wo man so eine Seilzugkanone. Man hangelt sich dann von rechts nach links, man klettert, man läuft, und diese Art der Fortbewegung, das erkläre ich gleich nochmal einmal genauer, weil das ist nämlich auch ziemlich cool gemacht. Genau, der Trailer ist relativ kurz und deswegen schiebe ich nämlich nochmal direkt was anderes hinten dran.
Oh, was ist das denn für ein schönes Video gerade, was da im Vorschau gezeigt wurde?
halt, stopp. Den kenne ich doch. Ich mach mal kurz hier weg. So. Ja, guck mal, das ist mein Lieblings-YouTube-Kanal im Übrigen. Den habe ich abonniert. Ich hoffe, ihr auch. So. Fenster, da, teilen. So, da seht ihr was. Ich habe das erste Mal die Videoaufnahmefunktion von meiner MetaQuest 3 ausprobiert, hat super funktioniert. Ich musste ein bisschen suchen, wo das Video hingespeichert wird, aber dann ging's. So, was sehen wir hier? Wir sind hier in einem Turm und wir stehen hier auf einer Plattform. Diese hölzerne Plattform, die wir da sehen, sind genau diese 2x2 Meter, in denen man sich bewegen kann. Und darauf bewegt man sich. Genau, da hinten müssen wir nämlich hin. So, jetzt bewege ich mich da drauf zu dem nächsten Punkt, wo es nämlich weitergeht, eine Kletterpassage. Bei dem Klettern bewegt man sich natürlich nicht auf seiner Spielplattform. Mhm. So. Man kommt aber interessanterweise auf der nächsten Plattform an einer Stelle gleich heraus, sodass man sich von dort aus super weiter bewegen kann, ohne dass man sich neu ausrichten muss.
Das ist total geschickt gemacht.
Das ist sehr clever gemacht, genau. Und man merkt es halt gar nicht.
Genau, Du hast das Gefühl, dich wirklich frei zu bewegen, ne?
Genau. Deswegen sind da auch so die Schuhe schon irgendwie platziert, weil da gibt es halt sehr genau, ist dann vorgegeben, wo man nämlich rauskommt auf der Plattform. Da habe ich eine Falltür schon geöffnet. Das konnte ich nicht mehr zurückdrehen. So, und dann gibt es nämlich dann das nächste, eine Leiter. So, dann Leiter runter. Und zack, ist man dann nämlich auf der nächsten Plattform. Es sind nicht immer Plattformen, die man so deutlich sieht, aber deswegen habe ich das Video nämlich mal so bei der Szene mal gewählt, damit man das mal genauer heraussieht mit diesen 2x2 Metern. Es gibt Szenen, da sieht man das gar nicht. Dann läuft man, ich sag mal, durch so ein durch so ein Heckenlabyrinth und dann läuft man hier ums Eck und da ums Eck und hier ums Eck und dann merkt man das nämlich gar nicht. Und das ist auch
eine Zwischenfrage stellen?
Klar, natürlich.
Wie ist das? Ist der Analogstick, ist der dann deaktiviert in dem Spiel oder kann man auch in die Versuchung kommen, da den zu benutzen und dann?
Da komme ich überhaupt gar nicht in die Versuchung, also den hast du ganz schnell vergessen.
Aber würde das theoretisch gehen, meine ich?
Kann ich dir gar nicht beantworten.
Hast du nein. So vergessen, dass du noch nicht mal ausprobiert hast?
Vielleicht habe ich den auch mal gedrückt und habe ihn nicht gesehen. Okay. Und es passiert nichts. Mhm. So. Und bei dieser Szene, da hangelt man sich an so einer Schiene entlang und die Plattform, auf der man steht, wird eben halt weiter bewegt und man kommt eben halt zu dem nächsten Spielbereich, auf dem man dann sich weiter bewegen und das nächste Rätsel dann lösen muss. Genau, und das ist dann auch wieder eine Art der Fortbewegung, wo man sich im Spiel bewegt, aber still steht in real, ne?
Ja.
So, das ist ganz gut gemacht. Genau, da hatte ich vorher irgendwo meinen Schlüssel eingesammelt, dann kommt er da rein und dann geht die Tür auf. So, und dann gibt es dahinter den nächsten Spielbereich und dann geht's wieder weiter. So, jetzt kann ich mal an der Stelle langsam ausblenden.
Mhm.
Wobei, ja, da kommt noch mal eine Kletterpassage. So, aber das soll genügen.
Sehr cool.
Genau. Ist das jetzt zu oder?
Ist zu, ja.
Ist so, alles klar. Beendet, ja. Wunderbar. Genau. So. Für wen ist das Spiel? Ich finde, das Spiel ist erstens für Einsteiger, weil die Rätsel jetzt keine Riesenherausforderungen sind und man eine tolle Story erleben kann. Und deswegen ist es eben halt auch für Freunde von gutem Storytelling, weil die Geschichte ist wirklich gut erzählt. Gibt eben halt verschiedene Erzählpassagen, die eben halt dann hintereinander dann wegkommen und die unterschiedlich sind und so die Geschichte dann aus verschiedenen Perspektiven vorantreiben, weil einmal erzählt der Vater mal ein bisschen was, mal erzählt die Mutter etwas und manchmal guckt man als Dritter eben halt auf Szenen, die in der Vergangenheit passiert sind von Mutter und Vater, die mit dem Investor den Park aufbauen wollen. So, also kriegt man so ein bisschen Hintergrundgeschichte noch zu diesem Park, wie der eben halt entstanden ist. Das ist ganz cool gemacht. Genau. So, und das Spiel ist für Menschen mit Motion Sickness Problem, weil man bekommt die einfach nicht. Man bewegt sich ja frei in dem VR-Spielbereich und deswegen gibt es keine unnatürlichen Bewegungen, sondern man bewegt sich halt so und das wird eben halt das gezeigt, so wie man sich im Spiel halt bewegt. Und deswegen ist der Motion Sickness verhindernd, freundlich. Also ihr wisst, ja, was ich meine.
Logisch.
Genau.
Ja.
So, und deswegen, ich freue mich schon, es weiterzuspielen. Ich habe es leider nicht geschafft, jetzt das noch hinzukriegen, das vor unserer Aufnahme das komplett durchzuspielen, war eigentlich mein Ansinnen, aber gut, jetzt habe ich noch was, worauf ich mich freuen kann. So, was kostet der Spaß? Eigentlich 22 Euro. Das ist kein ganz günstiges Spiel, muss man sagen, aber ich kenne einen Trick. So, und dann habt ihr das für unter 18 Euro im Sack, das Spiel. Und zwar gibt es nämlich einen Referral-Link. Das ist meiner, muss ich zugeben. So viel sei verraten. Dann gibt es einen kleinen Bonus für mich. Ich glaube, einen kleinen Gutschein kriege ich dann von Meta, wenn ihr dann darüber kauft. Ihr kriegt's günstiger, ich kriege einen kleinen Bonus und kann dafür das nächste Spiel dann mal testen, was wir bestimmt auch nochmal machen werden. Also unten in der Videobeschreibung wird dann dieser Link mit drin sein. Und würde mich freuen, wenn ihr uns da unterstützen würdet, kommt ja uns allen dann hier zugute. Genau. Alles klar. Das war mein Spiel. Habt ihr noch Fragen?
Ja, sehr schön vorgetragen. Vielen Dank.
Dankeschön.
spannendes Spiel. Es hat mich tatsächlich an ein Spiel erinnert, was ich früher schon mal gesehen habe, was ähnlich aufgemacht war. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es hieß, aber es wurde damals mal, es hatte hier die Gaming Lady Nikki mal im Livestream gespielt. Mhm. Und da ist die auch, da ging es auch um Rätsel und irgendwie so eine archäologische Landschaft, wo sie da irgendwie da rumgelaufen ist, irgendwie auch auf so Schiebeplattformen und so. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Kennst du das?
Tempel, ja, kann ich dir gleich sagen.
Ja, Eye of the Temple.
Ne? Eye of the Temple, genau.
Ja.
Genau.
Ah, das ist das, wo vom
das ist Nanny, das, was ihr in der Arcade gespielt habt, ja.
Was das für das blaue Auge gesorgt hat.
Das war das.
Das war das, was auf der Plattform runtergefallen ist.
Ich glaube, das war das, ja.
Wo ihr noch so begeistert von der Fackel wart.
Stimmt.
Achso, ja, die Podcast-Folge habe ich auch gehört.
Ganz kleine Ergänzung, es gibt das Spiel nicht nur für die MetaQuest 3, sondern auch auf Steam VR mit etwas hübscherer Grafik.
Ja, cool. Ich glaube, das werde ich mir auch mal anschauen.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall.
Eine kleine Ergänzung.
Ich allerdings den Preis nicht.
Wer auf dieses Genre, also wer diese Art der Bewegung mag, es gibt noch ein etwas älteres Spiel, Thief for God heißt das. Das benutzt das ein ähnliches System.
Mhm. Ja, cool. Danke für den Hinweis.
Auch noch nicht gehört. Für welche Plattform ist das?
Für Quest, genau, für Quest 2 damals erschienen.
Okay. Ja. Schickt mir gerne Link irgendwie und Namen nochmal, dann kann ich das auch gerne in die Beschreibung von dem Video reintun oder tun wir es in die Shownotes von dem Podcast rein, dann, falls Leute nachgucken wollen. Ja, cool.
Ja.
David. Willst du einfach weiter voranschreiten? Du hast uns auch was Schönes vorbereitet und wolltest uns was zeigen. Was hast du denn gespielt?
Ich habe auf der MetaQuest 3 Star Wars Beyond Victory gespielt. Es war jetzt neulich wieder May the 4th, das Special. Und für diesen Feiertag kam dann auch ein ganz besonderes Bundle diesmal raus. Und zwar das Industrial Light and Magic Bundle. Das Besondere daran ist, da hat der Entwickler einfach mal alles reingeknallt, was es an Star Wars Spielen für die Quest-Plattform gibt, und das für 20 Euro. Das ist wirklich spottbillig, weil da ist Tales from the Galaxy's Edge mit drin, der Pinball-Ableger, sämtliche Vader Immortal-Teile und dann eben auch Star Wars Beyond Victory. Also wer bis jetzt sich damit mit dem Gedanken gespielt hat, der sollte spätestens dann beim nächsten offiziellen Feiertag zuschlagen. Das ist wirklich ein sehr guter Preis. Haken war für mich, ich hatte schon alle.
Ja.
Bis auf Beyond Victory, aber letzten Endes hat es mich dann 6 Euro gekostet. Das ist für dieses Spiel trotzdem noch ein sehr guter Preis. Da muss ich sagen, die 20 Euro Originalpreis, die für das Spiel verlangt werden, da hätte ich mich ehrlicherweise geärgert. Also das wäre für mich zu viel gewesen. Aber naja, da kommen wir später noch mal zu. Wir haben insgesamt 3 Modis in dem Spiel verankert. Zum einen die Kampagne, den Arcade-Modus und den Theater-Modus. Und ich würde mit der Kampagne anfangen. Das ist dann auch tatsächlich das Herzstück des Spiels. Da ist die meiste Entwicklungszeit reingeflossen. Leider sehr zulasten der 2 anderen Modi. Es wird vorgestellt Volo Bolos. Das ist ein Alien mit 4 Armen. Ein aufstrebender Podracing-Star. Der hat eigentlich auch sogar eine richtig tiefgründige Hintergrundgeschichte, die in einzelnen Comics sogar verarbeitet wurde. Und die Entwickler haben das einfach mit aufgegriffen. Man erfährt zu Beginn des Spiels, dass er wohl seinen besten Freund und Chefmechaniker verloren hat. Man startet in der VR-Umgebung auf der Rennstrecke und er hatte jetzt gerade einen ziemlich schweren Unfall gehabt. Er versucht dann noch händeringend seinen Podracer wieder in den Gang zu kriegen und dann düst in das Triebwerk einfach davon. Und du wirst dann von dem Spiel ziemlich schnell dann auch in die Mixed Reality eingeführt und siehst dann seine Werkstatt von oben, kannst die frei begehen und triffst dann da auch auf seine Ziehmutter Sorna, die ihm auch immer den ein oder anderen gut gemeinten Ratschlag gibt, so ein bisschen auch als Mechanikerin, Künstlerin unterwegs ist. Naja, dadurch, dass er seinen Podracer gerade erst verloren hat, ist er jetzt natürlich in einer finanziellen Notsituation, da wird es schlecht mit dem Titel. Und es tritt ein alter Bekannter auf, den viele aus Episode 1 vielleicht noch kennen könnten, und zwar Sebulba. Das ist ein Alien, gegen den Anakin dann damals im Podracing antreten musste.
Ja. Der verunglückt doch auch während des Rennens.
Ja, aber er hat es zumindest überlebt.
Ja.
Was man dazu wissen muss, die Zeit, in der das Ganze spielt, das ist schon zu Zeiten des Imperiums. Das heißt, der ist schon ein bisschen gut gealtert. Hat sich so eine kleine Gang auf die Beine gestellt, mit der das ein oder andere krumme Ding dreht. Und der bietet dann natürlich Volo an, hier, ich greife dir ein bisschen unter die Arme, dafür machst du den einen oder anderen Job für mich. Gerade was diesen Verlust betrifft, den Volo erlitten hat mit seinem besten Kumpel, da muss ich sagen, das habe ich auch nur kleckerweise rausgekriegt, weil du immer mal, während du auf der Map unterwegs bist, so kleine Bröckchen hingeworfen bekommst, die dir die Geschichte erzählen. Die Übersicht auf dieser Karte ist allerdings so schwierig, dass ich bezweifle, dass ich alle Orte gesehen habe. Also dafür war es zu unübersichtlich und zu frickelig. Also es kann sein, dass der ein oder andere Story-Schnipsel mir dann auch einfach nur aufgrund der fehlenden Übersicht dann flöten gegangen ist. Gut, dann komme ich auch gleich zum Arcade-Modus. Dadurch, dass es sich um ein Pod-Racing-Spiel handelt, erwartet man natürlich von der Arcade ab auf die Rennstrecke und ab geht's. Es ist hier leider so gelöst, dass man einfach nur die vier Strecken, die man in der Kampagne kennenlernt, die darf man dann nachspielen. Und das wortwörtlich. Also es fühlt sich nicht wie ein eigenständiges Arcade-Rennen an, sondern du spielst wirklich nur die Streckenkampagne nach, teilweise sogar auch mit derselben Vertonung, weil die Charaktere quatschen auch gerne mal während des Rennens dazwischen. Und Ziel dieses Modus ist nur, dass du halt im Leaderboard aufsteigst. Kannst du da deine Punkte erhöhen, kannst du neue Fahrer freischalten und das soll so ein bisschen für Abwechslung sorgen. Aber naja, wie gesagt, das sind halt vier Strecken. Die hast du schnell auswendig gelernt. Was für die Tüftler und Bastler vielleicht interessant ist, ist der Theatermodus. Du hast dann die Möglichkeit, sämtliche Charaktere und Fahrzeuge, die du freigeschalten hast und die von Anfang an schon zur Verfügung stehen, die kannst du dir frei in deinem Wohnzimmer platzieren. Ich habe mir so einen Podracer auf meine Couch gestellt, so einen kleinen Druiden noch mit daneben. Also wer daran Spaß hat, der hat hier mindestens so 1-2 Stunden zusätzlich, wo er sich dann so richtig austoben kann. So, dann kommen wir direkt auch zum Gameplay. Diese Mixed Reality, die hier angewendet wird, die verfolgt ja einen etwas anderen Ansatz, als ich es bisher kennengelernt habe. Und du hast ein Quadrat vor dir. Und,
soll ich da mal was zwischendurch zeigen? Sorry? Du hast ja
diese Mixed Reality-Aufnahmen
gemacht, ne? Erzähl ruhig weiter, dann...
Die Mixed Reality-Ansicht, die ist sehr gewöhnungsbedürftig. Du hast dein Quadrat vor dir und wenn du jetzt beispielsweise ein Gebäude im Hintergrund vermutest, du siehst nichts, du hast ja keine Weitsicht, du kannst halt nur Rätsel raten, okay, da könnte jetzt ein Gebäude sein und sobald du den ersten Umriss siehst, gehst du halt darauf zu. Aber es fühlt sich immer ein bisschen komisch an, so als wäre die Welt abgeschnitten und du bist eigentlich in absolutem Nichts und du musst erahnen können, wo sich dein nächstes Ziel befindet. Das ist ein bisschen schwierig gelöst. Und die Details allerdings, da muss ich sagen, die sind extrem gut. Es gibt ein Beispiel, da gibt es so einen befreundeten Alien, der demonstrieren möchte gegen die Podrennen. Ich vermute, dass es der Bruder von dem Mechaniker ist, der gestorben ist. Ein Foto weist zumindest darauf hin. Und erst sagt dann natürlich der Hauptcharakter, nee, das kannst du ja nicht machen, ich bin selber Podrenner. Hat dann aber ein schlechtes Gewissen und hast ihm dann letzten Endes zugesagt. Dieses Plakat von dem Kleinen, kannst du dann mit deinem Gesicht hingehen und die Schrift entziffern, die da drauf steht. Also so hoch ist der Detailgrad. Das habe ich so in Mixed Reality in der Form noch nicht gesehen. Und das läuft auch alles mit einer sehr guten Performance. Da leckt nichts. Und es ist einfach schön anzusehen. Die Details dieses Werkstattgeländes, das lohnt sich auch, sich das anzusehen und da ein bisschen zu erforschen. So. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Rennen fahren selbst. Das wird ja für die meisten, die sich das Spiel kaufen, der relevanteste Part sein. Diese fehlende Weitsicht, die ich jetzt schon auf diesem Werkstattgelände erwähnt habe, die kommt bei dem Rennen natürlich noch viel krasser zum Tragen. Normalerweise, wenn du ein Rennspiel hast, dann siehst du ja schon, wo, kannst schon abschätzen, okay, wo ist die nächste Kurve? Wo muss ich jetzt abbremsen? Das hast du hier gar nicht. Also du fährst deine paar Meter, auf einmal kommt die Kurve und für die meisten Anfänger wird es dann so sein, dass sie dann im Graben landen oder explodieren. Der Frustrationseffekt, der ist da und der ist extrem. Die ersten paar Rennen wird man einfach nur damit beschäftigt sein, nicht drauf zu gehen. Und man kann leider auch diese Mixed Reality Ansicht nicht in die Länge ziehen, oder du hast halt wirklich nur dieses Quadrat. Tatsächlich belohnt einem das Spiel aber auch so ein bisschen fürs Durchbeißen. Man kommt in einen Flow, es macht tatsächlich dann auch irgendwann Spaß. Und vor allen Dingen dann, wenn man auch sich mehr aufs Fahren als aufs Sterben konzentriert. Und mir persönlich hat es dann tatsächlich auch gut gefallen. Und in dem Moment, in dem ich schon in diesem Flow drinne war, war das Spiel auch schon zu Ende. Es ist Sinn halt,
gespielt.
Es sind 2 bis 3 Stunden Spielzeit. Die 4 Strecken, haben sich halt auch leider schnell abgenutzt. Und da kommen wir dann auch schon zu meinem Fazit für die 6 Euro, die ich gekauft habe. Es ist eine wunderschöne Kampagne, sie ist sehr gut erzählt, und dass der Großteil vom Budget für dieses Spiel ist in die Kampagne geflossen, das hat man gemerkt. Und der Fokus lag halt sehr auf die Erzählung, aber nicht auf das Rennen. Und auch der Theatermodus ist halt auch nur so eine kleine Spielerei nebenbei. Und wenn du diese 2 bis 3 Stunden durch hast, dann war's das. Dann hast du das Gefühl, du hast alles gesehen. Und das ist sehr, sehr schade und sehr verschenkt auch. Und da kann ich dann auch die gemischten Bewertungen im Store verstehen, weil in diesem Moment hat sich das Spiel selbst sehr stark geschadet. Weil einen Streckeneditor, den hätte die Community aufgegriffen und hätte die tollsten Strecken daraus gebastelt. Dann hätte man das noch monatelang weiterfahren können. Es wäre nicht mal die Notwendigkeit gewesen, dass man jetzt noch mehr als diese 4 Strecken einbaut, wenn man das der Community überlassen kann. Und die ist es ja letzten Endes, die solche Spiele weiterträgt. Das ist nicht der Streckenbau des Entwicklers. Wenn du da Leute hast, die da begeistert für sind und die da eine Strecke nach der anderen hinzaubern, dann reicht das völlig aus. Und selbst dann, ich habe auch schon das ein oder andere VR-Rennspiel erlebt, das einfach per Zufallsgeneration eine Strecke erstellen kann. Auch das gibt es. Wurde leider auch nicht eingebaut. Und an einem Punkt hat mich das Spiel wirklich sehr verärgert. Es hat diese legendäre Strecke aus Episode 1 nicht nachgebaut. Und das haben sie mit der Begründung gemacht, dass es einfach nicht zur Zeitschiene passt, in der sich das Spiel befindet, in der sich die Kampagne befindet. Aber das hätte ja kein gestört. Also kein Spieler hätte gesagt, oh mein Gott, das passt nicht in die Zeitlinie, das geht nicht. Es ist derselbe Planet, es ist Pod Racing und diese Strecke, die gehört da einfach rein.
Vor allen Dingen kannst du die Strecke ja auf dem Planeten auch immer noch geben, auch in einer anderen Zeitlinie, ne?
Ja,
eine Million Jahre später vielleicht.
Vermutlich gesperrt, man weiß es nicht. Also so richtig war das auch im Internet nicht rauszukriegen, was denn eigentlich historisch mit der Strecke passiert ist. Aber viel war da ja auch nicht. Es ist jetzt nicht so, dass man, das meiste war ja nur Hügel, hier und da ein Tunnel. Also das meiste davon wird wohl noch da sein.
Ja. Ich hätte mal eine Frage, die 4 Strecken, sind die denn irgendwie abwechslungsreich, sind die interessant designt, macht das Spaß, die Strecken dann zu fahren, wenn man dann weiß, wo und wie man da langfahren muss? Gibt es Abkürzungen oder irgendwie sowas?
Du hast keine so richtige feste Streckenführung. Du hast zum Beispiel so ein Industriegelände und du hast dann auch mal 3, 4 Wege, die du fahren kannst. Du bist gar nicht so sehr festgelegt darauf. Hast dann die einen oder anderen Booster, den du noch einsammeln kannst und noch so eine schöne Ausweichrolle, damit du deine Gegner dann auch mal überholen kannst, ohne sie zu rammen. Und eine Strecke ist sogar darauf ausgelegt, dass du einfach nur bergab fährst und es ist so eine Verfolgungsjagd. Und Ziel ist es, als erster diese Verfolgungsjagd dann zu beenden, damit du deinen Kontrahenten ausbremsen kannst. Es ist schon abwechslungsreich, das ist auch schön gemacht. Und es sieht, wie gesagt, der Mixed Reality Modus, der hat extrem hohe Details. Das sieht schon sehr schön aus. Also da kann man nicht meckern. Die Strecken, die sie gemacht haben, die sind in Ordnung. Also ich kann mir denken, dass es aufgrund dieser Angst vor Motion Sickness schon sich dagegen entschieden wurde, das so zu machen. Und auch grafisch, da muss ja wirklich alles passen, damit du dann auch die Chance hast, das zu genießen. Und aufgrund dessen wurde sich wahrscheinlich auch entschieden, das Mixed Reality zu machen. Da muss ich aber sagen, da gibt es Spiele, die das deutlich besser umgesetzt haben. Ich weiß nicht, ob Blaze Rush, ob euch das was sagt. Das ist auch so ein Sci-Fi-Rennspiel, was mal für die Quest 2 erschienen ist. Wo du auch so ein bisschen Mario Kart mäßig mit deinen Waffen die Gegner abschießen kannst, hast dann da auch verschiedene Sichten, die du benutzen kannst, um dein Fahrzeug zu verfolgen. Und da haben sie es so gemacht, dass du eine Story hast, die von dir abwechslungsreiche Aufgaben verlangt. Du kommst also wirklich nur weiter, wenn du jetzt zum Beispiel bestimmte Waffen eingesetzt hast, um deine Gegner zu vernichten und eine bestimmte Zeit geschafft hast. Oder das ist auf jeden Fall eine sehr große Langzeitmotivation gewesen. Und kann ich, wer auf diese Art des Rennfahrens abfährt, den kann ich das empfehlen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ist schon etwas älter, also die Chance, dass das dann auch nochmal im Sale erscheint, ist dann ziemlich groß.
Jetzt habe ich noch eine Frage.
Ja.
Wie ist denn die Musik? Wie sind die Sounds? Sind das die Original Star Wars Sounds, die Musik? Und fühlt man Star Wars? Schreibt man Juhu, da ist es? Oder wird man da ein bisschen enttäuscht?
Naja, die haben sich die offizielle Star Wars Lizenz gesichert. Also da ist dann alles drin. Vom Ton her war auch kein Kritikpunkt. Gerade auch die Kampagne und die Erzählung, die Dialoge, das klingt alles erstklassig. Also das ist schon sehr hochqualitativ. Du hast wirklich für diese 2 bis 3 Stunden, die du spielst, hast du ein schönes Erlebnis. Du bekommst auch wirklich was geboten. Es ist halt nur nicht so richtig zu Ende entwickelt. So fühlt es sich an. Und das ist halt sehr schade. Da hätte man wirklich die Möglichkeit gehabt, dann für Star Wars Podracer-Fans schon mal so den ersten Meilenstein zu schaffen. Aber das ist auch eine gute Überleitung zu meinem letzten Punkt. Gegenwart und Zukunft. Für die Podracer-Fans gibt es tatsächlich auch gute Neuigkeiten. Angefangen damit, dass sich ein gewisser Rev Stark mit der Unreal Engine 4 und wo auch mit Unity hat er rumgespielt, hat eine PCVR-Tech-Demo gebaut. Die heißt Podracer VR. Da gibt es sogar Motion-Controller-Unterstützung. Das heißt, mit deiner linken, rechten Hand hast du den Schubregler und hast die Möglichkeit, auch abzubremsen. Es gibt auch 2 Modis, den Realistic- und den Arcade-Modus, für die Leute, die dann wirklich den Realistic-Modus nicht vertragen und dann sofort Motion Sickness bekommen. Da hast du dann ein paar Ruckler weniger. Und das ist halt einfach nur so ein Spaßprojekt, was er sich da gemacht hat, aber es sieht ziemlich gut aus.
Das erinnere mich total an dieses N64 Podracing-Spiel. Das ist Podracing, ja.
Ja, wahrscheinlich haben sich das die meisten Fans auch gedacht.
Ja.
So wünschen es sich die meisten.
Sehr, sehr gut.
So, und dann, was im Oktober 26 kommt, das wird dann das eigentliche Highlight für die Fans werden. Und zwar wurde schon angekündigt ein Spiel namens Galactic Racer. Das kommt mit der Unreal Engine 5. Es ist kein eigenständiges VR-Spiel, aber das spielt ja, wenn es Unreal Engine hat, kaum noch eine Rolle. Also rein in den Injektor und losgefahren.
Na, da komme ich gleich auch noch zu, wenn es da eine Rolle spielt. ich kann es auch kurz zeigen hier. Sieht ziemlich cool aus. Es ruckelt bei mir sehr.
Ja,
wahrscheinlich bei euch auch sehr ruckeln.
Gerade Ladebalken.
Es gibt auch 4K. Ich drehe das mal eben runter. Vielleicht hat er Übertragungsprobleme hier, keine Ahnung. Na, der will es jetzt gerade nicht zeigen.
Er hat den Monatsbeitrag nicht bezahlt.
Eigentlich. Ah, jetzt.
Ja.
Nee, im Vollbildschirm will das nicht zeigen. Dann lasse ich es klein.
Jo, da kommt auch Geschwindigkeitsgefühl auf.
Oh ja.
Ah, es sieht schon sehr cool aus.
Ah, schön mit Explosionen und Crashes. Wow.
Ein richtiges geiles Action-Game.
Ja, coming soon. Im Oktober wird es soweit sein.
Die haben sich inspirieren lassen.
Denk mal, das ein oder andere Profil, das wird einen Tag dauern, dann gibt's da schon was für. Aber gut, ob es dann der Rechner schafft von der Performance her, das ist dann die andere Sache.
Ja. Ist so. Der Unreal Engine Injector ist nicht die Lösung für alles. Leider.
Aber eine ziemlich gute Lösung für das, was wir haben.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, da komme ich gleich auch nochmal zu. Zu dem UEVR. Aber vorher, erstmal vielen Dank, David, dass du dich da so intensiver vorbereitet hast und es wirkt sehr gut durchdacht und hast du viele Gedanken zu dem Spiel gemacht. Super. Der Hanni hat auch noch was er uns zeigen möchte.
Ich habe mir auch Gedanken gemacht.
Du hast dir auch Gedanken gemacht.
So wie immer.
Ja, das kann man so nicht sagen, aber
ach komm.
Ich versuche es zu vertuschen, sagen wir mal so.
Das ist die große Kunst.
Das ist die große Kunst, genau. Ja, also wir haben ja heutzutage haben wir ja viel zu selten freie Gedanken oder leere Gedanken. Deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, was ich mache. Okay, nee, aber hier habe ich mir wirklich Gedanken gemacht. Und zwar habe ich das Spiel, jetzt ist mir gerade der Titel entfallen.
Little Nightmare VR vielleicht?
Little Nightmares VR Altered Echoes. Nein, das Altered Echoes hatte ich kurz vergessen. Little Nightmares VR ist klar. Der ein oder andere kennt vielleicht Little Nightmares 1, Little Nightmares 2 oder auch Little Nightmares 3. Allerdings ist diese VR-Version von einem anderen Entwickler, nämlich Iconix. Wahrscheinlich hatten die anderen noch keine Erfahrung mit VR-Games und dann ist das wahrscheinlich die beste Entscheidung, das an jemand anderen abzugeben. Publisher ist Bandai Namco. So wie auch bei den anderen Spielen. Und ich wollte eigentlich die PlayStation VR 2 Version testen, weil ich dachte, ich hole das Ding nochmal raus und spiele damit und hat ja eine ganz tolle Grafik auf und ich hatte mich schon auf den mein Lieblings-Rumble-Effekt am Kopf gefreut. Aber habe mich dann ein bisschen kurz eingelesen und kürzlich ist ein Update rausgekommen mit einem Feature, was leider PC-only ist und es weder auf der Quest-Version noch auf der PlayStation VR 2-Version gibt und deswegen habe ich dann mich für die PC-Version entschieden. Und das war die richtige Entscheidung.
Gute Grafik.
Welches Feature kann besser sein als Head Rumble?
Das stimmt. Die Frage ist natürlich, hat es auf der PlayStation VR 2 Version Head Rumble? Das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich habe mich dann für die Steam-Version entschieden. Und zwar ist ein Update rausgekommen. Es gibt diesen Vignetten-Effekt, den man ja bei vielen Spielen an- und ausschalten kann. Und der ja Motion Sickness verhindern soll. Und in diesem Spiel kennen wir ja dieses kleine Mädchen namens Six. Das hat eine gelbe Jacke mit Kapuze an und da passt das ja auch, dass dieses Mädchen eine Kapuze hat und man dann diese Kapuze als Vignette sieht, natürlich dann auch in dieser Kapuzenform, diese dreieckige. Und da gibt's dann zwei Einstellungen, Standard und Groß, wo dann also der Ausschnitt noch kleiner wird. Und da haben sich ganz, ganz viele beschwert, ob man das nicht abschalten kann. Und in der PC-Version haben sie mit dem letzten Update dann die Möglichkeit gegeben, das abzuschalten. Und das funktioniert leider auf der PlayStation VR 2 und auf der Quest-Version nicht, angeblich aus Performance-Gründen.
Das erinnert mich an ältere Spiele, die auf Konsolen rauskamen, wo man extra dann so ein kleineres Fenster dann gemacht hat mit so einer Umrahmung irgendwie, um eben halt die zu berechnende Auflösung halt runterzuschrauben, damit das Spiel irgendwie noch mit 15 Frames läuft. Ja, super.
Ich meine, das ist ja an sich eine ganz schöne Idee mit der Kapuze, aber ich fand das sehr, sehr störend, weil der Ausschnitt ist ja eh schon durch die VR-Brille kleiner als... Also man hat ja eh schon das Gefühl, man trägt einen Helm oder eine Kapuze. Deswegen muss man das dann nicht nochmal beschränken. Ne? Und ich habe es ausprobiert und das war, wird nicht in Frage kommen, so zu spielen für mich. Und ich habe dann auch mal spaßeshalber auf diese Großeinstellung, also warum auch immer die groß heißt, müsste eigentlich winzig heißen. Große Vignette, ja, logisch. Und also da ist gefühlt, ja, ist die Hälfte des Bildes weg, schwarz. ja, deswegen beste Entscheidung, PC-Version lief hervorragend. Ich habe sogar kabellos gespielt über Steam, auf die Quest gestreamt, hat super funktioniert und ja, sah gut aus und ich hatte keine Performance-Probleme. Obwohl ich jetzt auch nicht die allerbeste Grafikkarte habe.
Genau, da wollte ich fragen, was für eine Grafikkarte hast du nochmal?
Ich habe eine 4060 Ti. Ja. Jo, das Spiel bewirbt sich als Horror-Rätsel-Adventure, wobei ich Rätsel hier in Anführungsstrichen setzen würde. Die Rätsel haben mich jetzt nicht so gefordert. Wie gesagt, man spielt Six, ein kleines Mädchen, kann man ja eigentlich nicht sagen. Man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ist es für ein Wesen, weil dieses sieht
aus wie Orko von He-Man.
Kenne ich nicht. Nee, He-Man habe ich immer verweigert. Sie ist tatsächlich nur 30 Zentimeter groß, also man kann sich vorstellen, alles andere um einen herum ist schon riesig. Ich meine, der ein oder andere hat vielleicht, ja wie gesagt, Teil 1 und 2 gespielt oder auch Trailer gesehen. Und da hat man das ja auch schon immer gesehen, dass dieses kleine Mädchen doch riesig, winzig ist im Vergleich zu den Möbeln und zu den erwachsenen Gegnern. Sie trägt diese gelbe Jacke und diese Kapuze, wie gesagt, und ja, erlebt dann in diesem Spiel ihre schlimmsten Albträume. Es spielt genauso wie, also in der gleichen Welt wie die Vorgänger. Man erkennt durchaus die Welt wieder.
Ich spiele mal dabei was ab, ne?
Ich spiele mal was ab, genau. Wir haben ja da ein paar Trailer und Teaser ausgesucht.
Erzähl einfach weiter.
So, genau. Und dann habe ich mich auch schon ins Spielvergnügen gestürzt. Das Spiel fängt an mit einem schönen kleinen Kapitel 1, was so eine Art Tutorial ist, wo man dann die Steuerung lernt. Und
jetzt bin ich überrascht, ab 12.
Ja, es ist nämlich schon auch ein bisschen gruselig. Es ist ja, wie gesagt, ein Horrorspielchen.
Ich hätte jetzt 16 gedacht.
So, ach so,
was
okay.
Du bislang erzählt hast.
Also, dann ist es doch nicht so gruselig.
Okay.
Ja, also man kann sich dann auch hier jetzt das erste Mal ja frei bewegen aus der Ego-Perspektive. Die anderen Spiele waren ja immer so Third Person. Side-Scroller oder sowas, glaube ich sogar. Ne? Und hier spielen wir aus der Ego-Perspektive, können alle möglichen Dinge mit unseren Händen frei anfassen, ja, und laufen dann durch unsere Welt. Die Story wird alleine durch die Bilder erzählt, also es gibt keine Sprachausgabe, insofern auch dann keine Übersetzung, außer jetzt das Menü, gibt es auch keine Texte in dem Spiel. Also es geht alles nur über die Atmosphäre, über die Bilder und so. Deswegen so richtig habe ich tatsächlich auch das Ende nicht verstanden. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Interpretationssache. Ja, also man läuft rum, man erklimmt diese riesigen Möbel, man läuft vor sehr kuriosen Gegnern weg. Es gibt 5 Kapitel insgesamt. In jedem Kapitel gibt es einen Gegner, der da so rumläuft und irgendwelche Gegnersachen macht und uns nach dem Leben trachtet. Und wir müssen uns halt verstecken und leise sein. Es gibt dann so Bereiche, wo der Boden lauter ist, wenn da irgendwie so Glasscherben rumliegen oder ja, wenn wir irgendeine Falle auslösen oder so, dann werden die Gegner natürlich aufgeschreckt, beziehungsweise wenn wir in deren Sichtfeld laufen, natürlich auch. Deswegen empfiehlt es sich, im Schatten zu bleiben und ja, möglichst leise zu bleiben. Und das sind dann so typische Albtraumgegner von so kleinen Kindern oder vielleicht auch Erwachsenen. Da ist dann so eine böse Lehrerin zum Beispiel oder ein verrückter Zugbegleiter. Kennt man ja, dass man da Angst vor hat.
Ja.
Wow. So, ja, dann muss man zwischendurch mal so ein Mini-Rätselchen lösen. Das hatte ich ja eben schon gesagt, das war jetzt nicht so fordernd. Das ja, beschränkt sich meistens auf irgendwie einen Schalter finden und auslösen, indem man irgendwas gegenwirft oder einen bestimmten Schrauben, so eine Kurbel irgendwie einstecken mit einer bestimmten Form vorne und dann irgendwas aufkurbeln oder ja, hochkurbeln. Viel mehr ist es nicht. Also wenn man das einmal gecheckt hat, dann braucht man eigentlich dann nicht mehr viel nachdenken. Klettern hätte ich mir gedacht, dass man vielleicht ein bisschen freier klettern kann oder hätte ich mir gewünscht, weil es teilweise auch stressig wird, wenn so ein Gegner hinter einem her ist. Da kann man leider nur an bestimmten vorgegebenen Stellen hochklettern, an Regalen, an Büchern, an Möbeln. Halt nur an den Stellen, wo das Spiel auch von einem will, dass man hochklettert. Leider. Und leider macht es das auch technisch nicht so einwandfrei. Also ganz oft funktioniert es einfach nicht. Und dann gibt es in jedem Level mindestens einmal das Problem, dass der Gegner tatsächlich hinter dir herläuft und man halt abhauen muss. Und wenn dann wenn man dann zugreift, aber ins Leere greift, dann ist halt ein bisschen doof. Also die Steuerung hakt doch an vielen Ecken noch, ja, doch noch gewaltig.
Kurze Zwischenfrage. Ich hatte gerade in dem Video gesehen, wie die Hände sich so hin und her bewegt haben. Läuft man so nach vorne oder wie funktioniert das?
Okay, dann so. Nee, du läufst ganz normal mit dem Analogstick.
Okay.
Mhm. Ja. Und drehst dich auch mit dem anderen Stick. Also klar, kannst dich natürlich auch selbst drehen. Aber ja, nee, alles mit Controller. Mhm. Ja, es gibt halt viel Trial and Error, weil auch nie so richtig ganz klar ist, wo muss man hinlaufen, wo kann man dann hochklettern, wie komme ich über das Hindernis drüber, damit der hinter mir her ist, mich nicht kriegt. Und dann braucht man dann schon mal 4, 5, 6 Anläufe. Die Speicherpunkte sind, wie ich finde, aber fair gesetzt. Also man muss jetzt keine riesigen Spielabschnitte dann wiederholen. Die Grafik ist hübsch, stimmungsvoll, das muss man schon sagen. Es wird nicht mit billigen Jumpscares gearbeitet, was ich sehr begrüße. Bei so einem Horrorspiel, also das ist ja immer so die einfachste Art, Leute zu erschrecken, aber gibt's hier eigentlich überhaupt nicht. Hier wird ausschließlich mit Licht, Schatten, Stimmung und so einem wunderschönen Ambient Sound gearbeitet. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war zwischendurch tatsächlich recht stressig. Also, mein Puls ist schon nach oben geschossen, muss ich sagen. Und da kann ich mal kurz eine kleine kurze Geschichte erzählen von, das war noch im Tutorial. Ich spiele da so nichts ahnend vor mich hin und ich kam einfach nicht weiter. Da war ich tatsächlich an der Stelle, war ich zu blöd zu checken, was ich machen muss. Ganz am Anfang. Und kam nicht weiter und bin zigmal über die gleichen Hindernisse drüber geklettert und immer im Kreis gelaufen. Und das war schon sehr stressig und anstrengend. Und plötzlich merkte ich nur, wie irgendwie was Warmes mein Gesicht runterlief.
Was?
Was Warmes, Feuchtes, und ich wisch das so weg mit der Hand und es hörte nicht auf und irgendwie habe ich dann irgendwann doch mal mein Headset abgenommen und alles war so rot, blutverschmiert.
Was hast du getan?
Nasenbluten. Einfach. Vor mir der Boden war voller roter Tropfen und Spritzer, mein ganzes Gesicht und meine Hände verschmiert. Also so typisches Horrorfilm-Szenario oder Horrorspiel-Szenario.
Hast du ein Foto von dir gemacht, was du uns vielleicht zeigen kannst?
Nee, leider nicht. Ja, das war, also scheinbar hat's mein Puls oder mein Blutdruck so in die Höhe getrieben, dass dann da doch irgendwas geplatzt ist.
Ja. Das ist wie die Geschichte mit dem Kabel und dem Schweiß.
Genau, ja, dass mir das immer passiert.
Oh Mann,
ja, gespielt habe ich das Ganze in etwas über 4 Stunden. Was ich tatsächlich ziemlich wenig finde für 29,99 €, was das Spiel kostet. Ich habe es tatsächlich nicht direkt über Steam gekauft, sondern über so einen Key-Reseller und habe dadurch dann nochmal 8 € gespart und habe dann halt nur 22 € bezahlt. Aber es ist schon an der Grenze zu dem, dass man sagen würde, ist eigentlich ein Ticken zu teuer. Vor allen Dingen, weil es halt technisch noch nicht so ganz ausgereift ist. Es macht Spaß. Ich habe es ja auch zu Ende gespielt, was ja recht selten vorkommt bei mir tatsächlich. Aber es war jetzt auch keine große Herausforderung, wenn das Spiel nur 4,5 Stunden lang ist, ne? Oder etwas über 4 Stunden. Klar, man kann sich natürlich noch länger beschäftigen damit, indem man noch die Sammelgegenstände sucht oder die Trophäen. Wie heißt das bei Steam? Heißt das nicht Trophäen? Bei PlayStation heißt es Trophäen. Wir wissen alle, was ich meine.
Errungenschaften oder
Achievements.
So. Achievements, ach,
auf genau. Englisch, ja. Die, da kann man dann irgendwelche so Lieder kann man einsammeln, Zettel und so ein paar Sachen muss man halt dann machen, um die Achievements zu kriegen. Da kann man sich dann natürlich noch ein bisschen länger damit beschäftigen. Aber großes frei rumlaufen ist eigentlich nicht, weil es gibt eigentlich nur den einen vorgegebenen Weg und deswegen gibt's da auch nicht viel zu erkunden. Und die dunklen Ecken sehen halt auch dunkel aus und auch nicht viel anders als der Hauptweg halt. An den wenigen Stellen, wo man dann mal irgendwie anders gehen könnte. Ja, für wen ist das Spiel? Für Leute, die keine Angst haben, die mit einem erhöhten, Blutdruck leben können und die ja mit den kleinen technischen Problemchen umgehen können und vielleicht die Vorgänger mochten und gerne gespielt haben. Für die ist das was. Also, und wenn man den Preis von 30 € natürlich nicht scheut.
Aber das kann man anscheinend auch günstiger kriegen, wenn man da irgendwo ein bisschen forscht.
Ja, sicher. Das ist ja bei Steam, geht das ja meistens.
Okay.
Irgendwie. Zumindest bei den Spielen, die schon älter sind, wobei das hier ja erst Ende April rausgekommen ist. Insofern ist es ja auch erst 1,5 Monate alt.
Nicht alt.
Nee. Ja, genau. Also ich kann es nicht uneingeschränkt empfehlen, aber Ich hatte Spaß. Ich hatte Spaß und ein bisschen Motion Sickness und Nasenbluten.
Da hätte ich dich gerne gesehen. Oh Mann, ey. Ich glaube, für mich wäre es tatsächlich nix. Ah, es sieht wirklich toll aus. Also ich fand, das sah wirklich schön aus. Auch sehr, ja, sehr, sehr kunstvoll irgendwie. Das hat schon Atmosphäre, aber ich kann mit diesen Gruselsachen komme ich nicht so gut klar. Und dann sind doch schon ein paar Schocker drin, als ich da, dann diese Fratze da auf einen zukommt. Das läuft ja, mir eiskalt den Rücken runter.
Das sind ja Stellen, die man voraussehen kann. Also das ist jetzt nicht. Ja,
trotzdem.
Es ist mehr so Mystery. Und wir haben ja gesehen, es ist ab 12. Tatsächlich würde ich sagen, würde ich da auch mitgehen. Das ist nicht so schlimm. Es ist mehr so gruselig, ja, Mystery, teilweise, teilweise nervenaufreibend. Aber es ist nicht schlimm. Es gibt zum Beispiel kein Blut, es gibt keine Körperteile, es gibt das nichts Ekliges, es gibt.
Das ist ja alles nicht schlimm.
Ja.
Da habe ich gar kein Problem mit.
Aber das ist wahrscheinlich der Grund, warum es ab 12 ist.
Ja.
Nicht dann ab 16.
Genau. Der David hat uns gerade irgendwie verlassen. Ja. Ich hoffe, der kommt gleich irgendwie wieder da rein.
Ich habe ihn mal angetickert.
Ja. Wir machen einfach weiter. Warst du fertig, Anni?
Ich bin fertig, weil wir sind ja auch schon, wir hängen ja auch schon wieder 20 Minuten. Fast.
Ja, ich war kurz davor, dich abzuschneiden, aber hatten wir ja vorher so besprochen gehabt, aber ich war dann doch so freundlich und habe dich aussprechen lassen. Ja, cool. Also aber wirkt ein ganz anderes Spiel auch wieder als die anderen beiden.
Und wenn ihr die Wahl habt, kauft auf jeden Fall die PC-Version. Das
wichtiger Hinweis.
Kann ich nur so sagen.
Ja, aber drei ganz unterschiedliche Spielegenres bisher gehabt. Und ich darf dann da jetzt anknüpfen und noch was anderes einbringen. Ich habe tatsächlich zwei Spiele gespielt, aber eigentlich das zweite ein bisschen aus der Not heraus. Ich war am Anfang ein bisschen mit mir am Hadern, ob ich welches ich von beiden wähle. Aber ich wollte unbedingt mal ein Spiel mit dem Unreal Engine Injector spielen. Also ich habe es oder auch mal längerfristig spielen und mal ernsthaft und mal richtig gut hinkriegen. Und ich habe schon seit längerer Zeit Hogwarts Legacy auf meinem PC gehabt. Das gab es irgendwann mal über irgend so ein Aktion kostenlos bei EA, da konnte man sich das dann irgendwie holen und seitdem habe ich es einfach kostenlos zur Verfügung, habe es aber nie gespielt. Ist aber schon ein paar Jahre alt. Ich glaube, 2 Jahre alt ist es bestimmt auch schon, das Spiel. Ich weiß es gar nicht so ganz genau.
Älter.
Noch älter?
Sogar? Ja, ja. Ich glaube, bald kommt schon der zweite Teil. Das ist bestimmt schon,
krass.
Bestimmt schon 4 Jahre, würde ich jetzt sagen.
So alt, wow. Na gut, aber ich habe es bisher noch nicht gespielt. Bin jetzt auch nicht so der mega Harry Potter Fan. Also ich habe die Bücher größtenteils gelesen. Die Filme habe ich auch gesehen. Also ich finde das schon irgendwie gut. Mir macht das schon irgendwie Spaß, die Geschichte. Und Zauberei ist, finde ich auch witzig. Also schon ein spaßiges Thema. Aber ich fand die Grafik bei dem Spiel auch immer ganz schön. Also immer, wenn ich davon irgendwas gesehen habe. Ah, da ist der David wieder. Hallo.
Ja.
Immer wenn ich davon was gesehen habe, dann hat mich das eigentlich immer sehr angesprochen und dachte ich, ja, das will ich da auch mal machen. Und ich habe auch vorher schon gehört, dass Leute das per Mod gespielt haben und dachte, jetzt ist die Zeit reif, dass es so weit durchgemoddet, dass es so gute Profile gibt für den Unreal Engine Injector, dass ich das jetzt einfach gut spielen kann und dass das einfach ein geiles Gameplay wird. Also so mit der Erwartungshaltung bin ich in Hogwarts Legacy reingegangen. So, ich habe mir hier die ein Profil von der Nexus Mod Sammlung geholt für den Unreal Engine Injector und habe das dann halt so irgendwie alles eingestellt, wie da beschrieben wurde. Und dann es fängt dann ja schon an. Es fängt dann ja schon an, dass man trotzdem unheimlich viel einstellen kann. Ich lasse mal so ein bisschen einfach da nebenher laufen. Ich habe ein bisschen Gameplay aufgenommen und dann kriegt man da so einen kleinen Eindruck von. Ich erzähle aber währenddessen einfach weiter. Ich muss nur den Ton ein bisschen leise machen, sonst höre ich das Spiel die ganze Zeit. Ja, also das ist toll gemacht. Man hat dann hier auch diese beiden Hände und kann dann da rumlaufen. Aber ich habe ja einen ziemlich potenten PC. Ich habe hier eine RTX 5090 und eine gute CPU. Und ich muss den Ton ausmachen, sonst kriege ich es nicht gewaffelt mit dem Reden gleichzeitig. Aber ich merke, wie sehr mein Rechner von der Performance trotzdem an seine Grenzen kommt. Also ich musste dann doch noch die Auflösung runterstellen, dass ich dann irgendwie ordentliche Frames per Second kriege irgendwie. Sonst wäre es einfach nicht so cool gewesen. Und dann stellst du aber runter und hast dann aber auch ein schlechteres Bild. Liegt vielleicht auch daran, dass ich mit der Pimax Crystal Super gespielt habe. Die hat einfach auch ein super hochauflösendes Display. Vielleicht ist das mit einer MetaQuest 3 performanter. Das kann sein. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Aber das ist nicht der einzige Wermutstropfen bei der ganzen Sache, dass man da unheimlich viel tweaken muss, möglicherweise, also bei mir jedenfalls, bis das dann halt sehr flüssig läuft. Ich habe dann irgendwann irgendwie es so eingestellt gehabt, dass ich fand, das ist okay, aber dann war das auch mit der Steuerung nicht so perfekt. Also ich habe ja so ein Profil runtergeladen. Ich muss mal eben schauen. Ich gehe mal jetzt zu einer Stelle. Da habe ich ewig gestanden. Hier, da stand ich hier vor so einer Wand. Und dann sollte ich habe dann nachher im Internet geforscht, was muss ich da machen? So ein Lösungsding habe ich mir dann angeguckt, was muss ich hier tun? Ich musste da jetzt irgendwie durch diese Wand durch und ich sollte irgendeine Aktionstaste drücken. Am PC ist das völlig klar, da hast du eine Tastaturtaste zu drücken und das löst eine Aktion aus. Aber mit den Controllern konnte ich das nicht tun. Ich habe dann, irgendwann hat es zufällig geklappt, ich weiß nicht wie, ich konnte es nicht wiederholen. Ich bin dann irgendwann da durchgekommen, immer, ihr seht da, dass ich es dann abgesetzt habe, dann bin ich zum PC gelaufen und so weiter. Und dann aber irgendwann war ich dann durch, weiß der Henker, wie ich es geschafft habe. Dann dachte ich, okay, jetzt geht's ja bestimmt irgendwie weiter und jetzt ja, vielleicht kommt ja so eine Situation nicht mehr, dass ich irgendwas tun muss, was ich nicht hinkriege. ja, aber das sieht wirklich nett aus, ne? Also ist auch tatsächlich die Einführungsgeschichte, die ist ziemlich lang. Ich glaube, vielleicht war ich eine Stunde in dem Spiel, bis ich irgendwann in Hogwarts irgendwann angekommen bin. Also du hast unheimlich viel Vorlauf, die nehmen sich sehr viel Zeit für die Story auch. Und also das ist wieder so eine Stelle hier, wo ich da auch eine Aktion auslösen muss, um diesen Kobold da zu aktivieren, dass der jetzt was tut. Naja, das ist alles, dann kommt hier so eine kleine Achterbahnfahrt, die ich tatsächlich ohne Motion Sickness überstanden habe. Und dann geht's hier in so einen, dann lerne ich meinen ersten Zauberspruch tatsächlich auch. Und dann bin ich hier drin in der nächsten Kammer. Und dann muss ich hier einen Zauberspruch, Revelio, muss ich wirken, um was sichtbar zu machen. Geht nicht mit dem Controller. Muss ich wieder zum PC und dann habe ich die Taste gedrückt, die R-Taste, um diesen Zauber zu aktivieren. Dann wird da was sichtbar und irgendwie muss man dann wieder was aktivieren.
Musst du nicht mit deinem Zauberstab nur so wuscheln und wedeln?
Es ging nicht. Ich habe es nicht hingekriegt. Vielleicht fehlt mir da auch die Geduld zu.
Also vielleicht hättest du auch den Zauberspruch sagen müssen.
Habe ich auch gemacht. Ich habe mir extra die Sprachzauber-Mod auch heruntergeladen, cool. Die ich auch installiert habe. Dann kannst du wirklich in VR, habe ich auch in Videos gesehen auf YouTube, dass Leute das geschafft haben. Die haben Zaubersprüche per Sprache aktiviert. Oh. Und ging aber nicht. Ich habe es installiert, konnte es nicht dadurch hinkriegen. Schade. Am Anfang auch noch nicht so viele Zaubersprüche. Man muss die erst alle erlernen. Also wenn ich tatsächlich richtig nachher so ein Open-World-Erlebnis haben möchte, dann muss ich das wirklich lange spielen und schon viel auf dem Kasten haben, um allen möglichen Schabernack damit zu treiben.
Was denn für dich eine Alternative, dass du auf den Controller ausweichst, was mit dem Gamepad weiterzumachen?
Ist mit diesem Profil von dem Unreal Engine Injector nicht vorgesehen. Für mich war es eine Option, nachher einfach ins Flat Gaming zu wechseln. Ich habe es dann nachher Flat einfach weitergespielt, bis ich in Hogwarts war, damit ich mal irgendwie weiterkomme. Also hier, seht ihr, hier bin ich bestimmt 20 Minuten hier in diesem Raum und bin am Rätseln, was muss ich hier tun? Ja, ich stoppe mal das Teilen von diesem Spiel. Ja, und dann habe ich praktisch meine Recherche mit Hogwarts Legacy abgeschlossen gehabt. Ja, ich habe mir da so viel von erhofft und ich war sehr enttäuscht tatsächlich. Mich würde aber total interessieren, ob hier andere Leute da andere Erfahrungen mitgemacht haben. Also soll es ja geben. Ich bin vielleicht einfach die falsche Person für dieses Spiel. Aber wenn jemand irgendwie von den Zuhörern, Zuschauern da irgendwie mal dieses Spiel gespielt hat in VR und da einen super geilen Mod hat, der auf Anhieb funktioniert, immer her damit. Dafür wäre ich dann durchaus empfänglich. Aber mit diesem Unreal Engine Injector bin ich bisher echt immer noch nicht warm geworden. Ich habe das schon mehrmals ausprobiert, in anderen Spielen auch, aber es war nie so geil. Ja.
Das
deswegen habe ich gerade so reagiert, als David sagte, mit dem Podracing in Unreal Engine. Das wird dann ja bestimmt cool. Und da bin ich skeptisch. Aber mit Controller, ja, das wäre eine Möglichkeit, ne? Ja, mit Controller kann man das machen. Aber wenn du natürlich so ein bestimmtes Profil hast, wo dann natürlich hier die Motion Controller die Touch Controller dann unterstützt werden, dann kannst du natürlich nicht mal eben kurz zum normalen Gamepad wechseln. Ne?
Also ich glaube, es gibt einen Streamer, Hoshi, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ich weiß, dass der auch mal die Hogwarts Legacy Mod präsentiert hatte in irgendeinem älteren Video. Vielleicht kannst du mit dem immer in Kontakt treten. Ich glaube, wenn dir einmal einer helfen kann, dann ist es Hoshi. Das ist jemand, der auch wirklich leidenschaftlich moddet und der sich auch mit dem Injektor bestens auskennen sollte. Also ich glaube, da hast du gute Chancen, dass du da auf den grünen Zweig kommst.
Ja, wenn ich nochmal die Geduld aufbringe, dieses Spiel nochmal mich da reinzuarbeiten. Ich muss sagen, ich bin extrem faul in Reinarbeiten von solchen Spielen. Also da bin ich Konsument und da will ich dann auch was erleben und spielen.
Das Spiel an sich kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Das ist
ein ganz
großartiges Spiel. Ich hab's
ich hätte es in VR
sehr lange und sehr gerne gespielt, aber halt ohne VR. Und das hätte mich schon interessiert, wenn das schön in VR und vor allen Dingen dann mit zwei Händen und Zauberstab mit Zaubersprüchen,
muss
das wäre
also
richtig cool.
Das ist relativ neu, also dieses Profil und so und mit diesem Touch-Controller-Unterstützung, das ist relativ aktuell. Ich habe versucht, das Aktuellste zu nehmen, was ich finden konnte und dachte, das muss ja am besten sein, aber hat für mich nicht geklappt, leider.
Nee, aber ich fühle das ja, also ich hatte dann auch mal, auch wenn ich nur mit einem Laptop unterwegs bin, mir das auch mal angetan, versucht mal ein Spiel zu injecten. Hab dann ausgerechnet doch eins ausprobiert, was kein Profil hatte, was doch Schutz mit Anti-Cheat hatte und allen möglichen Krimskrams, das alles geschafft zu umgehen. Hat es dann endlich dann auch wirklich im VR und weil eben Laptop war es völlig aussichtslos. Das war dann so verpixelt, dass es gar nicht spielbar war.
Ja. Ja, ich habe dann zwischendurch die Auflösung so hoch gehabt, dass sich dann der PC halb aufgehangen hat. Also dann musste ich eine Minute warten, um den Mauszeiger ein Stückchen nach links zu bewegen, um dann anzuklicken, um dann die Auflösung wieder runterzumachen, weil die Reaktion dann so langsam war. Also das ist dann wirklich, da braucht ganz viel Fingerspitzengefühl dann.
Ja. Aber gab es in 10 Sequenzen, wo es gut funktioniert hat und wo du auch Spaß dann empfunden hast oder?
Also was gut funktioniert hat, doch, es gab, das habe ich ja in Flat gespielt, das hat Spaß gemacht. Nein, was funktioniert hat, war, ich war da in so einem, ich habe so einen Kampf gehabt mit so komischen Rittern da, irgendwie so komischen Golems, die da rumgelaufen sind. Aber was funktioniert hat, war das Rumlaufen und das Steigen, hier Stufen steigen und mit dem Zauberstab konnte ich Zauberspruch wirken. Ich konnte damit Sachen zerschmettern, also das ging. Also dieser Basis-Zauberspruch, den man von Anfang an hat, um Sachen zu zerstören, der geht. Ja, so bin ich auch einmal übers erste Hindernis hinweggekommen. Ja.
Fliegen hätte mich jetzt noch interessiert, aber das kommt ja erst später im Spiel, glaube ich.
Mit dem Besenstiel. Ne?
Ja.
dem Nimbus. Ja. Ja, schade. Aber ich habe mir dann ja was anderes ausgesucht. Das war nämlich das, was ich vorher mir überlegt hatte, ob ich das tatsächlich auch vorstellen möchte. Und ich habe das jetzt auch nicht so mega ausgiebig gespielt, aber dafür erzähle ich ja jetzt über zwei Spiele, deswegen muss ich ja nicht so detailliert über jedes Spiel sprechen. Ja. Und zwar habe ich, ich wollte bei PCVR bleiben und ich wollte auch in dieser Modding-Szene bleiben. Und dann habe ich mich, Flat2VR habe ich mich zugewandt. Die haben jetzt vor 2 Monaten oder 1,5 Monaten haben die Flatout 4 in VR rausgebracht. Total Insanity. Und genau, das habe ich ausprobiert. Und das ist ja ein ziemlich altes Spiel. Das ist von 2017, Flatout 4. Und das haben die jetzt auf in VR portiert. Und kostet bei Steam um die 20 Euro, glaube ich. Ich finde den Preis fair, weil das ist ein sehr umfangreiches Autorennspiel dadurch mit vielen verschiedenen Modi. Ich lasse das auch mal ein bisschen im Hintergrund laufen. Ich war tatsächlich etwas überrascht, weil
das Aber die Spiel, Mod selber ist dann kostenlos, oder?
Das ist keine Mod. Das ist ein vollwertiges VR-Game.
Ah, weil du Modding-Szene sagtest deswegen.
Ja, die kommen aus der Modding-Szene, aber die haben einfach jetzt angefangen, richtige VR-Spiele zu machen.
Ja, Flat2VR sind sowieso richtige Helden. Also die haben schon einige gute Titel gemacht.
Ja, ja. Und das ist super performant, das Spiel. Also es sieht richtig gut aus, finde ich. Aber es läuft super flüssig. Und ich habe also alles auf den allerhöchsten Einstellungen gehabt, was geht bei mir. Und nix am Ruckeln, ganz super flüssiges Gameplay. Und da bin ich ja sehr optimistisch, dass auch schwächere Systeme da gut klarkommen mit dem Spiel. Genau, man hat da halt klassische Autorennen. Hier spiele ich so ein Multiplayer-Autorennenspiel. Ich weiß gar nicht ganz genau, ob ich da online gespielt habe, während ich das gespielt habe. Ich weiß es gar nicht. Aber es ist super rasant. Man hat verschiedene Ansichten. Man kann entweder innerhalb des Autos sitzen oder man kann das Auto von hinten sehen oder sich den Blick auf die Motorhaube vorne setzen. Und dann heizt man da die Strecken lang. Und das sieht, als ich das schon mal vorher im Video gesehen habe, sah das so unübersichtlich aus und dachte, boah, wie soll man das denn spielen? Das ist so schnell und dann hat man auch noch Nitro und kann auch noch zusätzlich beschleunigen. Aber tatsächlich, wenn man dann in einem Cockpit sitzt, hat man ein bisschen mehr Vorstellung davon, wie die Strecke da gerade verläuft. Aber es ist geil gemacht, auch mit dem Licht und mit dem Staub, der da aufgewirbelt wird. Ich bin ziemlich schlecht gefahren, habe überhaupt keine Chance gehabt gegen die Gegner. Ich glaube, am Ende habe ich einmal überholt. Ich mag solche Autorennspiele. Das ist eigentlich was mir immer gut gefällt und wo ich eigentlich auch immer relativ schnell mit warm werde.
Boah. Motion Sickness? Mir wird gerade schon schlecht von deinem Video. Also.
Nach der Achterbahnfahrt von Hogwarts Legacy dachte ich, okay, Motion Sickness kann mir nix. Dann geht das Spiel bestimmt auch.
Oh, hier hast du eine Riesenvignette durch das ganze Fahrzeug.
Durch das Cockpit, ja, aber so hast du eine schöne weite Sicht. Ne? Mhm. Die Grafik, die ist gar nicht so krass geil. Ne? Also für PC, auf dem PC geht natürlich wesentlich bessere Grafik, aber für ein VR-Spiel ist es wirklich ordentlich, auch in der Geschwindigkeit, wie das abläuft, finde ich. Aber ist halt auch ein altes Spiel. Ne? Das ist jetzt 9 Jahre alt. Das naja, 9 Jahre alt, aber nochmal auf den aktuellen Stand gehoben, ne? In VR halt. Hm. Ich gehe mal in einen anderen Modus rein. Wollt ihr jemand was sagen?
Ja.
Was fragen?
Statt ein Auto könnte da jetzt auch ein Podracer
herfliegen. Ja, stimmt. Sieht ein bisschen aus wie gerade, ne? Ja.
Von der Landschaft, so rasant.
Von der Geschwindigkeit her auch ähnlich, ja. Ja, dann gibt's noch so andere Spielmodi, die, ich habe die jetzt nicht alle ausprobiert, aber da gibt es so, ich meine, ich habe früher auch schon mal Flatout gespielt und da ganz früher in einem anderen Teil, da gab es sowas mit so Crash-Test-Dummies irgendwie, wie die dann so rumfliegen mussten. Und so einen Modus hat man hier auch. Da muss man sich aus dem Cockpit rauskatapultieren und dann und dann da diese Bauklötze da umwerfen. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich rausgefunden habe, dass man länger den Knopf drücken muss, um den Flugwinkel auch zu manipulieren. Und dann ja, kann man da Punkte holen.
Hui. Genau.
Ja. Mhm. Da ist mir auch noch nicht schlecht geworden.
Das sieht ein bisschen so aus wie so ein grünes Batmobil.
Ja, genau. Ja, und das ist so ein bisschen wie Angry Birds, ne, wenn man da irgendwas umstoßen muss. Und dann habe ich noch einen anderen Modus ausprobiert. Es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Modi es da gibt, aber es waren einige. Und dann bin ich hier in so einen Pit gegangen, in so eine Arena, wo ich dann gegen mehrere gefahren bin, wo es einfach nur um totale Zerstörung geht. Man respawnt wieder hierbei, wenn man kaputt ist. Also ich war ziemlich oft kaputt. Und dann tatsächlich hat es mich dann irgendwann erwischt. Dann ist mir schlecht geworden. Dann habe ich ganz schnell aufgehört. Habe ich dann echt gemerkt, ich will nicht mehr. Dann habe ich es abgebrochen.
Ja, also so geht
das die ganze Zeit. Ne? Du fliegst da die ganze Zeit rum. Und das ist jetzt auch nur die Außenansicht. Ne? Wenn du da im Cockpit sitzt, dann fliegst du ja auch nochmal anders rum als so. Ja, da muss man sich schon echt, glaube ich, langsam rantasten, damit man das gut abkann. Ja, also ein Spiel für Profis, was Motion Sickness angeht, würde ich sagen.
Ja, das sieht echt sehr wild aus.
Ja, aber gut.
Aber es sieht nach Spaß aus.
Es sieht auf jeden Fall nach Spaß aus, auch wenn man es mit mehreren Leuten spielt, die man vielleicht kennt auch. Dann kann man, glaube ich, wirklich Spaß dran haben.
Erinnert ein bisschen an Destruction Derby damals für die PlayStation 1.
Genau, die haben auch so einen Modus gehabt. Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, na, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich fange an zu spekulieren, dann sage ich es lieber nicht. Ja, das ist flat out. Ja, das war mein Spieletest.
Sehr cool. Dankeschön.
Die Spiele, die ich ausgewählt habe. Ja, haben wir doch vier, eigentlich jetzt fünf sehr unterschiedliche Spiele hier gehabt. Und kanntet, Flatout, habt ihr schon mal Flatout gespielt früher in Flat? Kennt ihr das?
Kann sein. Also es kam mir irgendwie schon ein bisschen bekannt vor.
Also bei Destruction Derby gehe ich mit, Flatout leider nicht.
Ja. Ich glaube, Flatout gibt's auch für PlayStation, gab es das früher auch. Ist auch ein Konsolengame. Naja. Ja, ich glaube, wir können langsam zum Ende kommen, oder? Haben wir ja schon lange gelabert hier.
Ja.
Habt ihr irgendwelche Spiele, auf die ihr euch noch freut in diesem Jahr, die vielleicht ihr gerade in der Pipeline habt und auf die ihr sehnlichst wartet?
Ja, so ein ähnliches Spiel, wie Hanni vielleicht vorgestellt hat. Und ich hatte gehofft, dass es noch rauskommt, bevor wir die Aufnahme machen. Es ist Out of Sight We Are. Das Spiel mit dem Teddybär und dem kleinen blinden Mädchen ohne gelbe Kapuze. Ja.
Da warten wir aber auch schon ewig drauf, ne? Seit über einem Jahr oder so.
Ja, wir hatten es mal in einer Spielevorstellung von einem Spieltrailer fest, ne?
Richtig.
Genau, im letzten Jahr. Ja, Sommer 2026 steht da seit längerer Zeit. Könnte da mal so langsam rauskommen.
Aber es hätte da noch was für dich zum Überbrücken. Ich weiß nicht, ob das vorhin zur Sprache gekommen ist, als ich weg war. Es gibt noch einen Konkurrenten, einen direkten von Little Nightmares, und der heißt The Midnight Walk. Gibt es sowohl für PSVR 2 als auch für PC. Eine echte Grafikbombe, sehr skurril, hat ein bisschen was von so einem Tim Burton Film. Sehr zu empfehlen.
Okay.
Zum Überbrücken.
Guter Tipp. Okay, cool.
Habe ich tatsächlich, wurde mir das, glaube ich, von Steam jetzt auch vorgeschlagen, nachdem ich Little Nightmares runtergeladen habe. Ja, aber ich dachte, das wird wahrscheinlich irgendeine billige Fälschung sein, deswegen habe ich mich da nicht weiter für interessiert. Aber wenn du sagst, das
ich glaube, es ist eher andersrum.
Besser? Ja, andersrum kann ja nicht sein, ne? Little Nightmares ist ja älter. Die Serie zumindest. Nee, aber werde ich mir mal anschauen.
Ich habe es ja auch mit den Mods noch nicht so ganz aufgegeben. Ich würde ja tatsächlich mal gerne hier, wie heißt das jetzt nochmal, dieses hier, Ach, Mensch.
Ärger dich nicht?
Dieses Mensch, ärger dich nicht. Nein, ja. Dieses 2077, das
Cyberpunk.
Cyberpunk 2077.
Sag das doch.
Mein Gott, das lag mir auf der Zunge.
Da ist die Belastung wahrscheinlich ähnlich groß wie bei Hogwarts Legacy, könnte ich mir vorstellen.
Ja, genau, aber da gab es bisher auch keine Mods mit Controllern und das, also mit Motion Control, Touch Controllern. Und da ist jetzt gerade auch was im Gang, aber das habe ich auch nur so ein Demo-Video von gesehen und das ruckelt da auch nur rum. Aber das würde ich tatsächlich gerne nochmal spielen. Das ist nämlich eins der wenigen Spiele, die ich tatsächlich auch mal durchgespielt habe. In Flat. Ja. Das fand ich cool von der Stimmung her, von der Gegend her, von der Welt her. Hat mir das sehr gut gefallen. Vielleicht kommt's ja mal.
Ja, das würde mich auch sehr interessieren tatsächlich. Ich habe es bis heute noch nicht gespielt, obwohl es immer auf meiner Liste stand, aber nach dem desaströsen Start damals habe ich es dann ganz nach unten auf die Liste gesetzt und nicht mehr weiterverfolgt.
Ich weiß gar nicht, was das jetzt kostet mittlerweile. Ist das immer noch so teuer? Es war damals ja unglaublich teuer, fand ich. Beim
5 Euro oder so.
Echt so wenig nur noch?
Nee. Ja, also im Angebot zwischendurch mit Sicherheit mal.
Ach, das ist doch, dann braucht man ja nicht drüber nachdenken. Dann. Ich kann es empfehlen, in Flat auf jeden Fall.
Also jetzt im Moment wahrscheinlich nicht. Aber ja, das ist aber dann mit Mod, ne? Mit richtiger Mod.
Ich glaube ja.
Ah.
Es ist kein Unreal-Spiel. Es ist, glaube ich, eine eigene Engine hier, dieses, diese.
Und ich meine, die Mod, die es schon gibt, die ist sogar. Muss man auch für bezahlen, ne?
Ja, die ist doch zwischendurch rausgenommen worden von dem, fällt mir jetzt auch entfallen, der Name, der die auf Patreon da verkauft hatte. Und der musste, ich glaube, der hatte Schwierigkeiten, Lizenzschwierigkeiten bekommen mit dem Spielehersteller.
18 Euro kostet im Moment.
Ja, Hanni, hast du denn noch ein Spielchen, wo du dich drauf freust?
Ich freue mich überhaupt
nicht. Oder bist du wunschlos glücklich?
Wunschlos unglücklich.
Oder noch so ein Pile of Shame, den der abarbeiten muss.
Das auch, ja.
wer hat den nicht?
Ja,
aber ich spiele einfach zu wenig.
Der Werfer, das erste Headset.
Ich spiele ja so gut wie gar nicht mehr. Das war jetzt das erste Spiel, was ich überhaupt, glaube ich, dieses Jahr gespielt habe. Auf der Quest. Oder?
Ich glaube, wir müssen öfter mal eine Folge über Spiele machen, damit wir mal wieder ans Spielen kommen.
Ja, ich fand das auch sehr anregend jetzt mal.
Jede zweite Folge jetzt eine Folge über Spiele.
Ja, genau. Damit
wir mal wieder ein bisschen zocken können.
Um euch was zu empfehlen, natürlich.
Ach, ja, natürlich. Ja. Das ist natürlich auch ein schöner Nebeneffekt, ja.
Aber David hat vielleicht noch was.
Na, mein großer Traum ist es immer noch, dass, wenn die Steam Machine kommt, probiere ich es mal aus. Es gibt auch eine Mod für Last of Us 2 und da bin ich mal sehr gespannt, ob ich das jemals sehen werde, jemals zum Laufen kriege. Ich hatte das bei einem Video schon mal gesehen und da wurde sich dann nur tierisch darüber gefreut, wie echt und genial das einfach nur alles aussieht. Da soll die Reise mal hingehen, mal gucken, ob es jeweils passieren wird. Ansonsten habe ich einen sehr unauffälligen Titel. Es ist jetzt in der Mache ein Spiel namens Paddle Rebel. Das habe ich mir deshalb ins Auge gefasst, weil du dir deine Controller an die Beine schneiden sollst, du dich dann auf deinen Heimtrainer setzt und dann durch eine virtuelle Welt fährst.
Ja. Ach so,
das ist mal was komplett Neues. Das gibt's wohl anscheinend so noch nicht in der Form. Bin ich scharf drauf, möchte ich haben.
Und wie schneidet man die sich dann an die Beine? Muss man
nicht mit dem Gurt
kaufen?
Kann ich dir nicht sagen. Ich denke mal, viele werden sich einfach so eine Bastellösung dann zurecht friemeln. Ja.
Und dann gehe ich damit ins Fitnessstudio.
Ach, ein Haupttrainer kostet nicht viel.
Ja. Muss man ja erstmal haben, ne? Kann man lieber mal so eine Probestunde im Fitnessstudio mit der MetaQuest machen.
Und sich der Lächerlichkeit preisgeben.
Siehst du ja nicht.
Siehst du ja nicht, genau.
Ja. Ein Trainer habe ich verkauft, der nimmt noch Platz weg.
Ja.
Sehr schön.
Ja. sehr schöne Folge. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, vielleicht selber eigene Ideen habt, worüber wir unbedingt mal sprechen sollten, oder ihr vielleicht selber auch dabei sein möchtet und ein bestimmtes Thema hier mit uns besprechen möchtet, dann könnt ihr uns gerne zum Beispiel über den Discord-Server kontaktieren vom VR-Podcast. Den Link dazu findet ihr sicherlich auch in der Beschreibung von diesem Video. Ansonsten auch auf vrpodcast.de findet ihr auch den Link. Da findet ihr auch alle Folgentitel, genauso wie natürlich auf Spotify und auf allen YouTube, auf allen Podcast-Kanälen. Und ja, ich denke, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, nein. Mir hat Spaß gemacht mit euch heute. Und ich würde mich an dieser Stelle einfach bis zur nächsten Folge verabschieden. Und macht ihr das doch bitte auch kurz.
Tschüss.
Ciao.
Auf Wiedersehen.
Ciao.
Und hören.